Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Max, Julius,
hinter den Headlines.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Ja.
Und diesmal geht es um ein Thema, das sehr viele Menschen in Sachsen-Anhalt betrifft, eigentlich wie immer. Aber auch was viele so öfter schon erlebt haben.
Ja.
Einer besonderen Spielart. Wir kriegen nämlich manchmal komische Nachrichten auf unsere Handys, auch auf unseren Diensthandys.
Absolut. Auf allen möglichen Wegen erreichen uns Nachrichten und da steht dann nur was drin wie Hallo Mama,
Hallo,
oder Hallo Papa oder Hallo irgendwas und dann wird erzählt, irgendwie die Nummer ist weg und das ist die neue Nummer und ja, man ist jetzt relativ routiniert, das zu ignorieren, finde ich, aber dahinter steckt ja doch ganz erfolgreiche Betrugsmasche.
Genau, es sind in Sachsen-Anhalt viele Nachrichten, aber eben auch Telefonanrufe, Umlauf würde ich sagen, also die passieren jeden Tag, die irgendwie so einen emotionalen Dreh haben und die Leute um den Finger wickeln wollen. Und dahinter steckt eine sehr perfide Betrugsmasche, die wir so allgemein und auch die Polizei nennt sie den Enkeltrick.
Genau, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und da, das war der Anfang, wo sich eben jüngere Leute bei älteren Leuten gemeldet haben, bei Senioren gemeldet haben und gesagt haben, hier, ich bin doch dein Enkel. Und sie dann eben probiert haben, in ein Gespräch zu verwickeln. Die Hoffnung war da, und es hat auch relativ häufig geklappt, dass die halt so ein bisschen verwirrt sind, vielleicht schon die Älteren nicht genau wissen, wer da angerufen hat, weil auch kein richtiger Name gesagt wird. Und dann, ja, aus verschiedenen Gründen darauf eingehen. Und am Ende geht es immer um eines, Geld.
Um Geld. Genau. Und ich habe das, als ich dazu zum ersten Mal recherchiert habe, für so eine bisschen kuriose Spielart von Betrug gehalten. Aber wenn man sich die Zahlen des Landeskriminalamtes anguckt, hat das echt an Volumen und an Bedeutung gewonnen. Also ich habe es mir mal rausgesucht, vor 6 Jahren und ich glaube vor 7 Jahren gab es das noch gar nicht in der Kriminalitätsstatistik als Deliktart oder war ganz frisch auf jeden Fall vor 6 Jahren. Gab es noch 341 Anzeigen in Sachsen-Anhalt, was ja auch schon eine pro Tag ist im Prinzip, wegen sogenannter Schockanrufe. Und im vergangenen Jahr waren es schon 1.917. Das bedeutet, rechnerisch erhalten 5 Sachsen-Anhalter jeden Tag so einen Anruf, so einen Schockanruf.
Das ist ja nur die angezeigten.
Das ist ja die angezeigten
Fälle, weil nicht die tatsächliche Zahl. Ja, also Schockanrufe, und das vielleicht auch nochmal gleich zu sagen, das ist eben eine andere Spielart. Da wird zum Beispiel vorgegaukelt, dass es einen schweren Unfall gab von einem nahen Angehörigen. Da sind dann manche Polizisten, manchmal Staatsanwälte, also geben vor, am Telefon zu sein und dass es schnell gehandelt werden muss. Und dann werden so Kautionen verlangt oder irgendwie halt immer Geldbeträge.
Das Muster ist immer ähnlich. Also genau, apropos Geldbeträge, wir sind jetzt bei 2,4 Millionen Euro an erbeuteten Euros. Durch sogenannte Schockanrufe im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt, das ist für so ein relativ kleines Bundesland echt viel Kohle. Und es betrifft eben oft Senioren, die dann teilweise ihre ganzen Ersparnisse los sind.
Ja, das sind manchmal Summen. Also man fässt sich da wirklich an den Kopf und denkt, wie kann das sein? Es sind wirklich, also es gibt Leute, die haben da 6-stellige Summen, also über 100.000 Euro an Betrüger rausgegeben. Und die sind dann, und diese 2,4 Millionen, da gibt es auch kaum Chancen, die zurückzuholen. Also das Geld ist einfach weg.
Und mich hat auch immer umgetrieben, wieso funktioniert das so gut? Warum boomt dieses Deliktfeld so? Und du warst jetzt bei einem Gerichtsprozess.
Das ist ein bisschen vielleicht auch der warum wir jetzt nochmal drüber sprechen, weil wie gesagt, das Thema ist einfach dauerpräsent, gibt es immer wieder Fälle. Und es ist immer ein bisschen schwierig, da genau reinblicken zu können. Wie läuft das ab? Warum gehen darauf Leute überhaupt ein? Weil wir uns jetzt eben sagen, wir kennen das jetzt alles, sind sensibilisiert und würden da wahrscheinlich nicht drauf reinfallen, schon allein, weil wir unsere ganzen Angehörigen eigentlich relativ genau kennen, beziehungsweise auch wissen, auf welchem Weg sie uns erreichen würden. Und das ist ein Fall, da ist ein türkischstämmiger, also türkischer Staatsbürger angeklagt, im Landgericht Dessau ist der Fall. Und da geht es um mehrere Taten, die er begangen haben soll. Also es ist natürlich noch Beschuldigter, Unschuldsvermutung, die er mit begangen haben soll. Also es ist Bandenkriminalität, er soll Teil der Bande gewesen sein und er soll derjenige gewesen sein, der immer das Geld abgeholt hat. Und da lässt sich halt so ein bisschen reinblicken, wie läuft das ab. Und es sind 3 Senioren, die es geht, insgesamt Schaden von 100.000 Euro.
Also die Senioren sind die Betroffenen.
Genau, die Opfer. Die sind die Opfer, 100.000 Euro insgesamt erbeutet bei drei verschiedenen Menschen sozusagen, Senioren. Und das lief im Prinzip immer ähnlich ab. Es gab so ein bisschen Unterschiede. So ganz einfach skizziert, Anruf, haben sich als Polizisten ausgegeben, die halt das Geld der Betroffenen quasi einsammeln wollen, weil einmal war es, dass das Konto leergeräumt werden soll. Das Konto bei der örtlichen Sparkasse von den Betroffenen, von den Senioren, die haben denen gesagt, ja, das wird leergeräumt, da sind irgendwie Betrüger unterwegs. Mitunter haben sie auch gesagt, dass die Sparkasse selber Mitarbeiter hat, die da verwickelt sind. Dann war es mal, dass eben Banden unterwegs sind, die das Bargeld aus, was man zu Hause hat, sozusagen rauben wollen. Und immer war die Aussage, ja, sie müssen das halt vor die Tür legen, so, und wir holen das dann ab und sichern das für sie. Und dann gab es auch noch einen weiteren Strang, der war dann, dass den Leuten gesagt wurde, ja, das ist Falschgeld, was sie da haben, und deswegen muss es überprüft werden. Also es gibt so verschiedene Mechanismen, wie man dann sagt, wie man die Notwendigkeit, Geld vor die Tür zu legen, begründet. Ja, weil das ist natürlich etwas, also ist ja totaler Quatsch, Geld vor die Tür zu legen.
Ja, für uns, also für viele Menschen klingt das jetzt wahrscheinlich erstmal absurd, würde man nie machen, ja. Aber Menschen haben ja auch einen verschiedenen Erfahrungs- und Lebenshorizont.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist, also was oft gesagt wird, ist, dass das natürlich auf eine Zielgruppe hat, ältere, oftmals vielleicht auch einsamere Menschen, die irgendwie froh sind, wenn jemand bei ihnen anruft, so krass das klingt. So funktioniert das dann halt manchmal, die vielleicht auch nicht mehr ganz auf der geistigen Höhe sind. Das ist natürlich jetzt sehr klischeehaft. Es gibt auch viele Ältere, die da topfit sind und die das dann natürlich auch anzeigen. Aber es wird mit einer hohen Frequenz gemacht, und wenn das von 100 Anrufen bei einem klappt, dann ist der Gewinn da trotzdem noch da. Und was man halt merkt, wenn die einmal jemanden haben, bei dem sie merken, das funktioniert oder der geht darauf ein oder der bleibt zumindest am Telefon, dann geht das recht schnell und dann auch in einer hohen Frequenz. Das bedeutet also, bei diesen Fällen war es immer so, dass die dann echt oft angerufen haben. Also die haben nicht einmal angerufen und haben gesagt, hier, morgen und so, sondern dann wurde gleich nochmal angerufen und nochmal angerufen. Also die Eskalation ist relativ schnell eskaliert im Sinne von die Notwendigkeit, und der Druck wurde aufgebaut, dass jetzt das Geld besorgt werden muss, so schnell wie möglich, und dass dann auch es zu dieser Übergabe kommt.
In diesem Fall sind es ja jetzt quasi Menschen, die sich als Polizisten ausgegeben haben. Häufig, wir nennen es ja auch Enkeltrick, funktionieren diese Schockanrufe ja so, dass der Anrufer erstmal teilweise einen vermeintlichen Verwandten mimt, und da ist dann genau, irgendwie eine heulende junge Frau am Telefon, und man nimmt ab, und vielleicht hat, du hast schon gesagt, die rufen einfach bei sehr, sehr vielen Menschen an.
Genau.
Die nehmen sich auch vorher das Telefonbuch und gucken in einem Straßenzug, wer steht im Telefonbuch und hat einen Nachnamen, der vielleicht vermuten lässt, dass es sich um einen älteren Menschen handelt.
Vornamen vor allem.
Vornamen, genau. Dann rufen die dort an, und wenn das, vielleicht hat ja der oder diejenige, der angerufen wird, tatsächlich eine Enkelin, zu der die Stimme passen würde, und genau. Die setzen halt auf diesen Schockeffekt. Wenn man das nicht ausschließen kann, dass es wirklich ein Verwandter ist, der in Not ist, die sagen dann oft sowas wie, es gab einen Unfall mit Todesfolge, genau. Ihre Enkelin sitzt jetzt in Untersuchungshaft, sie müssen eine Kaution zahlen. Dann wird der Hörer schnell weitergegeben an einen vermeintlichen Polizisten, und es wird darauf gesetzt, dass dieser emotionale Schock so groß ist, dass man gar nicht ins Nachdenken kommt. Und dann gibt's immer Folgeanrufe, oder derjenige wird gar nicht vom Telefon gelassen. Und dann arbeiten diese Banden auch sehr, wie du es beschrieben hast, auch in anderen Fällen sehr, sehr arbeitsteilig und wahnsinnig organisiert. Also die Ermittler sprechen vom sogenannten Keiler. Das ist quasi der Codename für denjenigen, der den Anruf macht. Der ist psychologisch geschult und kennt sich total aus in so Strategien, wie man die Leute bei der Stange hält. Dann gibt es einen der Logistiker, der sitzt daneben und hört, zu welcher Adresse jetzt gefahren werden muss, und hält die Verbindung zum sogenannten Läufer. Das ist derjenige, der in deinem Fall der türkischstämmige Beschuldigte, der dann vorbeikommt und das Geld abholen soll.
Genau.
Tja, und wie ist das, auf deinen Fall zurückzukommen, häufig klappt das ja tatsächlich. Wie ist das aufgeflogen in dem Fall?
Das war, einer der Senioren hat dann doch den wachen Moment gehabt, sozusagen. Also es ist noch nicht ganz genau, das war erstmal nur die Anklage, wurde erstmal nur verlesen. Wie das dann im Detail war, ist noch nicht ganz genau klar. Der Prozess läuft ja noch. Aber da wurde dann die Polizei verständigt, also über einen derer, die dann innerhalb, also es war, die machen das ja auch so regional, und das war in einer Region relativ viele, oder die Fälle waren in einer Region, und da wurde dann klar, dass dann in der Region auch noch jemand betroffen war, und dann hat man das so ein bisschen aufgedröselt, was für Fälle das jetzt sind, und es war einfach, die Polizei wurde eingeschaltet, und die haben dann halt das, wo sie zugreifen können, nämlich bei dieser Geldübergabe, da waren die dann halt
präsent. Ja, das wurde mir auch so geschildert, dass die oft quasi eine Bande haben, die durchs Land zieht, also durch ganz Deutschland, auch durch Sachsen-Anhalt, und dann einmal eine Stadt oder einen kompletten Straßenzug abtelefoniert und dann weiterzieht.
Genau. Der stammte jetzt auch selber, also war wohnhaft in, also jetzt ist er gerade in der JVA, aber war wohnhaft in Thüringen-Nordhausen.
Oft oder meistens sitzen ja die Drahtzieher solcher Betrugsaktionen im Ausland und haben halt hier die sogenannten Läufer. Schaffen dann irgendwie das Geld ins Ausland.
Genau, ja. Da gibt es natürlich dann Mittel und Wege, das rauszuschaffen. Da gab es auch schon durchaus Ermittlungen und auch Ermittlungserfolge, dass solche Banden da quasi gesprengt wurden, beziehungsweise auch Festnahmen es gab. Aber das ist ein so lukratives Geschäft.
Und das Problem ist halt, die nehmen dann diesen sogenannten Läufer fest, der sagt im Zweifelsfall, ich weiß von nichts oder.
Da können wir ja drauf eingehen. Also auch in diesem Fall ist das so, nach der Anklageverlesung wurde eine Verständigung angeregt. Also Verständigung, das kennt man so ein bisschen als der
Deal.
Unter dem Terminus Deal. Also es ist ja in der Justiz durchaus möglich, in Strafverfahren zu sagen, wenn Staatsanwaltschaft und Gericht sagen, okay, und dann kann man dem Angeklagten quasi was anbieten, sagen, wenn du dich geständig zeigst, dann in dem Fall, ob es waren so 3 Jahre oder so. Und wenn du uns sogar noch was über die Hintermänner sagst, dann wäre sogar eine Bewährungsstrafe drin gewesen in dem Fall. Also man gibt da schon einen großen Strafrabatt, sage ich mal, um an die Hintermänner ranzukommen, weil das ist natürlich das, was für die Staatsanwaltschaft sehr lohnenswert wäre. In dem Fall ist er nicht drauf eingegangen. Also das wird jetzt verhandelt und man muss gucken, was dabei rauskommt. Und er hat natürlich Zeugnisverweigerungsrecht, kann aber sagen, ist schon nichts.
Und da sind wir auch schon bei einem Problem. Also auch aus meiner Sicht ein Grund, warum das so erfolgreich ist und warum das so boomt. Die Drahtzieher haben nämlich bislang häufig wenig zu befürchten. Das Problem ist, dass die, wenn die im Ausland sitzen, aus dem Ausland anrufen, auch Technologien haben, wo zum Beispiel die 110 auf deinem Handy erscheint, wenn die anrufen, wo sie aus der Türkei oder aus oftens auch osteuropäische Länder anrufen, müsste ja, um denen habhaft zu werden, den Drahtziehern, die im Ausland sitzen, müsste es eine Kooperation geben zwischen den Justizbehörden der Länder. Und ich weiß zum Beispiel von der Türkei, da bewegt sich nicht so viel, wenn da aus Deutschland die Polizei oder die Justiz anruft, da sind die nicht so kooperativ, wie sie es sein müssten, damit man die wirklich dingfest
macht. Innerhalb Europas geht das schon, wie gesagt, da gibt es auch Ermittlungserfolge, aber ist natürlich immer, da müssen auch alle da Interesse dran haben und auch Bock drauf haben, weil die deutsche Polizei natürlich auf Deutschland begrenzt ist.
Ja. Und vielleicht müssen wir auch noch nennen, also wir haben jetzt über falsche Polizisten gesprochen, den klassischen Enkeltrick und diese Schockanrufe mit den Verwandten, die ja so eine Spielart davon sind. Aber in den letzten Jahren ist mir so viel und dir ja auch so viel andere Stilblüten, sagen wir mal, andere Maschen vorgekommen.
Viele Spielarten.
Ich habe mir auch eine kleine Liste gemacht, also neben dem klassischen Enkeltrick, dem Schockanruf und diesen SMS-Betrugsgeschichten, wo die Nachrichten meistens mit Hallo Mama, Hallo Papa, ich habe meine Nummer verlegt oder geändert, beginnen. Genau. Um es zu ergänzen, da geht es dann auch weiter, wenn man darauf antwortet, soll man irgendwie Geld überweisen und so. Haben wir auch noch dubiose Bücherhändler, die in Sachsen-Anhalt ihr Unwesen getrieben haben, die irgendwie alten Leuten vermeintlich wertvolle.
Ja, da gab es neulich einen ganz, ganz kuriosen Fall in Halle. Da ging es darum, dass die diese Bücherhändler kamen dann in die Wohnung der Senioren und haben dann irgendwie gesagt, die haben ja ganz, ganz tolle Bücher dort, aber sie müssen noch irgendwie das und das Exemplar dazu kaufen. Nur dann können sie diese gesamte Reihe.
Dann haben sie die Sammlung vollständig, die ist dann 500
Euro. Genau, dann ist sie ganz viel wert.
Für nur 20.000 Euro kann ich Ihnen jetzt ein super Angebot machen. Dann hatten wir Abzocke von Pflegebedürftigen, die extra in Pflegeheime gegangen sind und den Leuten dann teilweise so haben die gesagt, sie haben mal irgendwie eine Gardine bei diesem Versandhaus gekauft, das ist jetzt in der Insolvenz, wenn sie davon richtig profitieren wollen, von dieser Insolvenz, geben sie mir 500 Euro und ich komme mit 2000 Euro wieder und das ist natürlich nie passiert. Dann haben wir Love Scamming, also Liebesbetrug auf Deutsch, auch ein großes Thema, da gehen auch wahnsinnige Summen über den Tisch, da geht es darum, dass sich Menschen im Internet als Liebhaber, also in so Fernbeziehungen über Online-Portale ausgeben und im Endeffekt aber keine Beziehungen wollen, sondern dann sagen, ich sitze hier in Afrika, irgendwo in einem afrikanischen Land, ich möchte zu dir kommen, du musst mir 10.000 Euro überweisen, damit ich das machen kann und dann sehen die das Geld nie wieder. Dann haben wir falsche Inkassobriefe, hatten wir schon, und falsche Handwerker, das hattest du neulich, ne?
Genau, da das ist so, kennt man vor allem von Schlüsseldiensten, so wenn dann irgendwie man halt googelt Schlüsseldienst und die Stadt, in der man gerade ist, dann immer den ersten Eintrag am besten im Ausland überspringen. Das sind meistens dann Sachen, wo irgendwelche Leute kommen, die im Prinzip nichts machen, aber Geld wollen für Anfahrt und für alles Weitere. Also das ist häufig. Und das gibt auch in anderen Handwerksberufen sozusagen, Handwerksgewerben.
Also wir haben ein wahnsinnig, ja, möchtest du was sagen?
Nee, ja, das ist natürlich alles, das im Endeffekt sind das alles Betrugsformen, die gibt es halt, also die potenzieren sich halt durch verschiedene neue Techniken nochmal. Aber das gab es natürlich noch immer, aber besonders dieses mit Senioren und Enkeltrick und so, das ist echt schon wahnsinnig erfolgreich, leider.
Jetzt haben wir ja immer die Sache, jetzt haben wir festgestellt, ein boomendes Deliktfeld, ist es teilweise extrem unangenehm für die, also es ist natürlich schlimm für die Opfer, einmal, weil sie viel Geld los sind, teilweise ihre Altersvorsorge, aber vor allem ist es auch, ich glaube, oft spielt auch Scham eine Rolle, dass man das ungern zugibt, ungern darüber spricht, wenn man Opfer von...
Ja, irgendwann wird es natürlich immer jedem dann klar sozusagen, dann spricht man ungern darüber, deswegen habe ich vorhin gesagt, die Zahlen sind natürlich wahrscheinlich noch viel, viel höher, ich meine, nur die Angezeigten, aber die da vielleicht sogar Opfer geworden sind und nichts sagen, da wird es auch noch einige von geben, also das Dunkelfeld ist da groß. Ja, du wolltest wahrscheinlich den positiven Schlussakkord haben. Also was kann man denn nun machen?
Ja, die Frage drängt sich auf jeden Fall auf. Gerade weil wir ja festgestellt haben, dass also die Polizei tut, was sie kann. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Wenn es die Möglichkeit gibt, jemanden vor Ort festzunehmen, dann sind die da echt schnell. Aber das sorgt halt meistens nicht dafür, dass man so ein ganzes Netzwerk oder so eine ganze Bande aushebeln kann.
Das mit dem Netzwerk und der Bande ist kompliziert. Ja, wie immer, wenn das nicht mehr klappt, also wenn einfach alle so sensibilisiert sind, dass sie halt das merken, dass sie den Betrug schon verhindern, wenn er entstehen soll sozusagen, also vor allen Dingen dann die Senioren in dem Fall, die ja besonders betroffen sind, da ist jeder gefordert, da ist jeder in seiner Familie gefordert, da muss man drüber reden, da ist die Polizei gefordert mit entsprechenden Kampagnen.
Am Ende sind auch wir gefordert, also ich finde es auch deshalb sinnvoll, immer wieder darüber zu schreiben und darüber zu sprechen.
Ja, man entwickelt ja eine gewisse Müdigkeit, aber...
Man entwickelt eine gewisse Müdigkeit, aber ich glaube, es ist trotzdem sinnvoll, das Thema irgendwie im Bewusstsein zu halten, damit, weil wenn alle Menschen es schon mal gehört haben, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie darauf reinfallen.
Ich habe auch noch einen anderen, ich habe gerade erst telefoniert mit jemand von der Sparkasse, weil das sind ja dann die Orte, an denen das Unheil geschieht, nämlich an denen sich dann, also in dem Fall war das wirklich so, da haben die Senioren da einfach große Geldbeträge abgehoben.
Ja.
Und die...
fragt man sich, ne, wieso?
Ja,
also... Wozu brauchen Senior jetzt plötzlich 50.000
genau,
Euro?
Genau, von der Sparkasse hat gesagt, es ist im Prinzip so, die sind natürlich sensibilisiert, die wissen das ja auch, dass es das gibt. Und wenn denen was komisch vorkommt, dann fragen die auch.
Mhm. Ich kenne auch Fälle, wo Sparkassenmitarbeiter schon
Betrug
verhindert haben.
Es gibt auch einige Fälle, er hat sogar gesagt, dass es mehr Fälle gibt, in denen es dadurch verhindert wird, als dass es funktioniert, obwohl natürlich man nicht weiß, wie oft es funktioniert. Es gibt auch zum Beispiel automatische Erfassungen, wie oft jemand am Tag wo was abhebt. Also man kann ja jetzt auch nicht einfach Filiale wechseln oder so und dann da nochmal 3.000, da nochmal 3.000. Das würde auffallen. Da gibt es einfach Systeme, die merken, sie haben heute zu viel schon abgehoben. Obwohl eben zu viel abheben ist auch, muss man auch wissen, man kann im Prinzip so viel abheben, wie man will.
Ja, es ist ja auch dein Geld. Also
genau, also da gibt es keine Limits. Es gibt nur ein Limit bei der Einzahlung.
Na, ich kann aber das nicht unendlich, ich muss dann zum Schalter gehen. Zweifelsfall. Ich kann das nicht am Auto.
Genau, am Automaten geht natürlich nicht, aber am Schalter kann man im Prinzip hingehen und sagen, ich möchte 20.000 Euro, das kriegen die meisten Banken auch hin, also so viel haben die. Und dann hat er gesagt von der Sparkasse, wir können natürlich fragen, aber wenn derjenige sagt, das geht sie nichts an, dann können wir auch nicht mehr machen. Also weil das ist die sind Treuhänder, die Sparkassen, die verwalten das Geld nur und haben da kein Recht, jemandem was zu verwehren. Was geht, wenn es unterschriftsberechtigte Angehörige gibt, dass man die dann mal fragen kann, ist das alles okay? Also das wäre möglich, das ist eben oft nicht so der Fall. Und da spielt eben wieder das in die Rolle, dass diese Banden natürlich extrem geschult sind und die Leute, bevor die in die Bank gehen, also die Senioren, die Betrugsopfer natürlich so unter Druck setzen, dass die eben auch genau sagen, ja, in einem Beispiel, die Sparkasse hängt da mit drin oder die Bank, trauen sie denen nicht.
Ich verstehe deshalb, ja.
Nehmen Sie einfach nur das Geld und sagen Sie, Sie wollen das jetzt, Sie brauchen das, also am besten wahrscheinlich gar nicht so viel sagen, sondern einfach nur sagen Geld her und dann raus damit. Also das ist natürlich auch sehr perfide und selbst wenn die Sparkasse das merkt oder dann Verdacht hat, kann sie mitunter gar nicht viel machen.
Aber das bringt mich noch zu einem, vielleicht auch dem letzten Punkt, also der mir dabei immer in den Sinn kommt, worüber ich auch schon öfter nachgedacht habe, also dass das so gut funktioniert, oder das funktioniert ja vor allem diese Maschen bei Menschen, die nicht so viel Kontakt mit ihrer Familie haben meistens oder nicht so, nicht so engen Kontakt, die vielleicht ihren Enkel nicht so oft am Telefon haben oder sehen und deswegen die Stimme auch nicht so präsent haben. Zumindest ist das wohl so, dass es häufiger so funktioniert. Und das liegt vielleicht auch gerade in Ostdeutschland daran, dass die Familien oft zerrissen sind und über das ganze Bundesgebiet verteilt leben, weil viele nach der Wende vielleicht rübergezogen sind, die Kinder und so weiter. Und wenn das so ist und diese Familien sich nicht so präsent haben und wenig miteinander sprechen, haben diese Betrüger leichteres Spiel. Also ich finde, ja, man kann da auch mal den Appell anschließen, sprecht mal mit euren Großeltern oder mit euren Eltern, mit der Familie über sowas und sensibilisiert sie dafür, dann
die Omi mal anrufen ist sowieso
immer eine gute Idee. Die Omi anrufen ist immer eine gute Idee. Da fällt mir, ich müsste meine Omi auch mal wieder an.
Siehste. Max ruft jetzt seine Oma an und ich glaube, wir haben das.
Passend. Ich denke auch. Und auch wenn wir langsam ein bisschen müde werden, wir werden wieder darüber schreiben.
Müde werden darüber zu schreiben, ja, das ist so ein bisschen manchmal. Manchmal denkt man sich, ach, haben wir alles schon gemacht.
Aber deinen ganz aktuellen Fall, den Artikel dazu packen wir natürlich in die Shownotes.
Absolut.
Wenn ich das angucken will.
Absolut. Und da bin ich natürlich auch immer noch bei den Verhandlungen und begleite es natürlich weiter.
Dann freue ich mich darüber zu lesen. In diesem Sinne.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hinter den Headlines. Der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.